Ich möchte euch zum Einstieg gerne von zwei Menschen erzählen und ihrem Zugang so zum ganzen Thema Technik und Computer. Die eine Person, von der ich euch erzählen möchte, ist meine Mutter. Meine Mutter und das Thema Technik und Computer. Meine Mutter war ja Grundschullehrerin und ist vor rund 15 Jahren in Pension gegangen. Und in ihrem allerletzten Schuljahr, manche haben heute ihr erstes Schuljahr, meine Mutter hatte damals ihr letztes Schuljahr, im allerletzten Schuljahr hat der Direktor der Schule gesagt, also jetzt müssen alle Lehrer an unserer Schule auf eine Fortbildung, wie man mit Computern arbeitet, weil wir einfach im 21. Jahrhundert angekommen sind und jetzt müssen wir in der Schule auch mit Computern arbeiten. Und meine Mutter hat es mega genervt, weil sie gesagt hat, ey, ich habe jetzt 40 Dienstjahre hinter mich gebracht ohne Computer. Ich bin jetzt Mitte 60. Ich habe keine Lust für dieses letzte Schuljahr, mich nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Und entsprechend war diese Fortbildung jetzt auch nicht der ganz große Durchbruch für meine Mutter. Also ich sag mal, was auch immer da gelehrt worden ist, ist längst in den Orkus der Vergessenheit geraten. Ich spare mir jetzt irgendwelche Anekdötchen in der Richtung. Jetzt wohlgemerkt, meine Mutter ist eine sehr patente Frau, auch total selbstständig und alles, nur halt eben nicht in diesem Bereich, weil es ihr einfach nicht wichtig ist. Ist ja auch okay. Die zweite Person ist der frühere Pfarrer in dem Dorf, aus dem ich komme. Der hat mich konfirmiert, 91, ist 1993 in Rente gegangen und vor 2 Jahren habe ich von dem, also der ist jetzt 88 Jahre alt, und von dem habe ich vor 2 Jahren eine Freundschaftsanfrage auf Facebook bekommen und stelle seitdem fest, hey, der ist mit seinen 88, der ist dort unterwegs und der ist irgendwie, hat seinen Spaß dort und tobt sich da aus. Und das finde ich schon irgendwie cool, so ein 88-Jähriger, endlich mal jemand auf Facebook, bei dem die 88 nichts anderes bedeutet als sein Name, ist auch mal schön. Genau, also finde ich einfach toll. Jetzt, was ist die Moral der Geschichte? Wir haben ja eben Anfang des neuen Schuljahres und ich predige immer gern so zum Schulanfangsgottesdienst so rund um dieses Thema ein Leben lang lernen und wachsen und neues Land für sich einnehmen. Und was mir heute wichtig ist, ist die Bedeutung, so mit welcher inneren Einstellung wir an das Ganze rangehen, dieses Thema einfach was lernen. Ich meine, wenn du Schüler oder Student bist, dann hast du natürlich oft auch diesen äußeren Druck, weil du weißt, da kommt eine Prüfung. Ich meine, da lernst du hoffentlich, ob du jetzt Lust drauf hast oder nicht. Aber da später im Leben mal dran zu bleiben, das hat ganz viel zu tun mit innerer Einstellung. Und meine Mutter hatte keine Lust, sich damit zu beschäftigen, was Computer anging, und deswegen hat die Fortbildung auch echt nichts gebracht. Ja, aber dafür hat sie mit 70 Jahren angefangen, Klarinette zu lernen, und das zieht sie echt durch. Also meine Mutter ist jetzt 76 und übt da immer noch fleißig und nimmt Klarinettenunterricht, und wie gesagt, das zieht sie durch, weil sie da eine innere Bereitschaft hat zu sagen, ich will da aktiv bleiben und wachsen und dazulernen. Also, es geht darum, dass wir dieses lebenslange Wachsen und Dazulernen, es ganz wichtig ist, ob wir da eine innere Bereitschaft dafür haben oder ob wir sagen, nee, eigentlich bin ich da nicht bereit dazu. Und das gilt natürlich auch genauso für dieses Thema geistliches Wachstum. Und mit geistlichem Wachstum meine ich jetzt gar nicht zuallererst irgendwie so eine Anhäufung von Wissen, so, also irgendwie theologisches Fachwissen oder so. Und damit sage ich nicht, dass es unwichtig ist, weil sich zum Beispiel in der Bibel auszukennen, ist auch Kopfwissen und es ist wichtig, dass man die Bibel kennt. Der Punkt ist nur, Wissen ist eigentlich bei uns in der Regel nicht der Engpass, sondern der Engpass ist eher, dass wir mehr und mehr dorthin kommen, die Dinge umzusetzen, die wir eigentlich wissen. Also, dass wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen, dass wir unser Leben heiligen, sprich irgendwie gucken, dass Sünde weniger und weniger Einfluss auf unser Leben hat, dass wir lernen, unsere Gaben zu gebrauchen, dass wir in unserem Charakter wachsen und uns schärfen lassen und einfach reifer werden als Menschen. Darum geht es auch beim Thema geistliches Wachstum, nicht nur um dieses Kopfwissen. Und ein Vorbild im Neuen Testament ist dort für mich Petrus, für diesen ganzen Bereich irgendwie wachsen, dazulernen, sich von Gott einfach auch formen lassen. Und ich möchte das anhand von 3 ganz wichtigen Stationen im Leben von Petrus einfach mal deutlich machen. Und die erste Station, an der ich das deutlich machen will, die war so an ganz am Anfang von Petrus Weg zusammen mit Jesus. Diese Situation wird erzählt in Lukas 5. Und ich lese das jetzt mal in Auszügen einfach vor, weil wir noch ein paar Bibelstellen haben. Deswegen kürze ich das ein kleines bisschen. Und in Lukas 5 heißt es: Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Also Petrus war zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Jesus unterwegs. Jesus bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, also Petrus, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon: Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Und Lukas, der Evangelist, erzählt dann weiter, wie Petrus und seine Kollegen in Anführungszeichen in diesem Moment wirklich begriffen haben, Jesus, das ist nicht einfach nur ein guter Prediger oder so. Da ist wirklich ein ganz besonderer Mensch vor ihnen. Wir wissen nicht genau, ob Petrus in dem Moment schon begriffen hat, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber er hat auf jeden Fall begriffen, das ist nicht einfach nur ein guter Prediger. Und Petrus fällt spontan auf die Knie. Er redet Jesus mit Herr an. Vorher hatte ihn Meister genannt. Das ist einfach nur eine respektvolle Anrede. Aber Herr, das ist ein anderes Level. Und er sagt zu Jesus: Hey, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe eigentlich in deiner Gegenwart gar nichts zu suchen. Und Petrus sagt: Hab keine Angst. Folg mir nach. Und das Ende der Geschichte ist dann, erzählt Lukas, und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Und da könnte man jetzt ganz viel irgendwie sagen zu dieser Geschichte. Für unser Thema heute will ich einfach einen Aspekt rausgreifen, der mich immer wieder fasziniert. Und es ist diese Aussage von Petrus: Wenn du es sagst, werde ich es nochmal versuchen, dort rauszufahren. Ich versuche mich mal ganz praktisch in diese Situation reinzuversetzen. Ich bin sicher, Petrus war hundemüde. Hey, wenn du von dir sagen kannst, ich habe die ganze letzte Nacht hart gearbeitet, dann bist du morgens definitiv müde. Und mehr noch, Petrus, das war ein gelernter Fischer, der hat es von seinem Vater gelernt und sein Vater hat es von dessen Vater gelernt. Und all sein Wissen und all seine Erfahrungen haben ihm gesagt, hey, tagsüber brauchst du nicht fischen fahren. Die Fische, die kommen nachts, wenn es kühler ist, an die Oberfläche. Die kommen nicht tags an die Oberfläche. Und es wäre irgendwie total naheliegend gewesen, dass Petrus sagt: Jesus, ey, du bist ein super Prediger und du bist auch mit Sicherheit ein Experte für Dachstühle, weil du bist ja ein gelernter Zimmermann. Aber ich bin halt der Experte fürs Fischen und ich muss dir einfach echt sagen, nee, das macht keinen Sinn. Machen wir mal lieber nicht so, weil ich will ja auch mal Feierabend machen. Wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Irgendwie hat er wohl gespürt, dass da was in der Luft liegt und er hatte so eine innere Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was Jesus ihm gesagt hat, gegen all sein Wissen, gegen all seine Erfahrungen. Und das Ergebnis ist, dass Petrus an diesem Tag zum Nachfolger von Jesus geworden ist. Er hat alles stehen und liegen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Die zweite Station, die ich mir mit euch zusammen angucken will, spielt sich eigentlich so am Ende der Zeit ab, die Jesus als Mensch auf der Erde verbracht hat. Also das ist so dieser Zeitraum, nachdem Jesus auferstanden ist, aber bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und das steht in Johannes 21, diese Situation. Und wir lesen dort so als kurze Vorgeschichte, dass Petrus und die anderen oder einige der anderen Jünger sind von Jerusalem wieder zurückgegangen an den See Genezareth und dort spielt sich Folgendes ab, wieder in Auszügen. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein, antworteten sie. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, sprang er ins Wasser und schwamm ans Ufer. Und Johannes schreibt, dass das Boot zu dem Zeitpunkt ungefähr 100 Meter weit vom Ufer entfernt war. Also das war schon ein kleines Stückchen, das Petrus da zurückgelegt hat. Ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass diese beiden Geschichten große Parallelen aufweisen. Und ich denke, das ist garantiert kein Zufall, dass es so ist. Aber ein großer Unterschied ist, dass die Begegnung zwischen Jesus und Petrus an diesem Tag eine ganz schwierige Begegnung war. Ich denke, die allermeisten von euch kennen diese Geschichte. Unmittelbar bevor Jesus am Kreuz hingerichtet worden ist, hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. Er wollte Jesus sehen und ist dorthin gegangen, wo Jesus gefangen gehalten und ausgepeitscht worden ist. Und immer wieder haben Leute gesagt, hä, bist du nicht auch mit dem Jesus unterwegs gewesen? Und Petrus hatte einfach Angst und hat gesagt, nee, ich kenne den gar nicht, ich habe nichts mit dem zu tun. Und als er das dritte Mal gesagt hat, erzählt Johannes, hat sich Jesus in dem Moment umgedreht, hat ihn in die Augen geschaut. Also Petrus wusste auch, Jesus hat es genau gehört. Und die Bibel sagt dann, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und es ist so eine Situation, wo ich vermute einfach, das ist so der tiefste Zerbruch, den Petrus überhaupt in seinem ganzen Leben erfahren hat. Und die Erinnerung daran war mit Sicherheit so voller Schmerz, so voller Scham, so voll Gefühl, irgendwie so wirklich zutiefst versagt zu haben, wie du eigentlich nicht mehr tiefer versagen kannst geistlich. Aber als Petrus begriffen hat, da steht Jesus am Ufer, da hat er nicht den Kopf eingezogen und hat gesagt, ich mache mich mal ein bisschen unauffällig und ich will mich eigentlich da, will Jesus gar nicht so recht unter die Augen treten, sondern Petrus hat gesagt, hey, nix wie hin zu Jesus, ist ins Wasser gesprungen, wollte nicht mal abwarten, bis die sowieso mit dem Boot am Ufer sind, ist hingeschwommen, um seinen Herrn zu sehen. Und den weiteren Verlauf ist es auch die Kurzversion. Schade, man tut der Geschichte so Gewalt an, weil es irgendwie so eine tolle Geschichte ist, aber aus Zeitgründen die Kurzversion ist. Jesus thematisiert diese Verleugnung von Petrus durchaus, aber er begegnet Petrus mit einer ganz, ganz großen Liebe und Barmherzigkeit. Und vor allem erneuert er in dieser Situation wirklich diesen Ruf an Petrus in seine Nachfolge. Er sagt, folgt mir nach. Er erneuert wirklich diese Berufung von Petrus als Leiter der Gemeinde. Er sagt, weide meine Schafe. Und er tut das vor all den anderen Jüngern. Da ist Vergebung drin, da ist Wiederherstellung drin. Er gibt Petrus seine Würde zurück, der so das Maul aufgerissen hat, von wegen, er wird Jesus niemals im Stich lassen. Und dann bei der erstbesten Gelegenheit tut er genau das. Und Jesus stellt ihn hier wieder her und vergibt ihm. Es ist seelische Heilung. Und das Ergebnis dieser ganzen Situation ist, dass Petrus wieder so in diesen Fluss seiner Berufung zurückkehrt. Also die zweite Situation, in der Petrus wirklich geistliches Wachstum erfahren hat. Und eine dritte Station möchte ich jetzt auch noch ansprechen. Jetzt mit Blick auf die Uhr will ich das wirklich ganz kurz zusammenfassen. Die steht in Apostelgeschichte 10. Und man muss wissen, dass es damals in der Urgemeinde, als diese Geschichte spielt, eine ganz große Unsicherheit gab, ob es denn möglich ist, Jesus nachzufolgen, ohne gleichzeitig auch zum Judentum überzutreten. Ich meine, da hat sich Jesus so ganz klar nicht dazu geäußert. Und es war ja tatsächlich eine Frage, kannst du Jesus nachfolgen, ohne dass du als Mann beschnitten bist, ohne dass du die ganzen Speisegesetze befolgst und was nicht alles zum Judentum dazugehört? Weil all das sind ja auch Gebote, die Gott erlassen hat. Und Jesus hat immerhin gesagt, ich bin nicht gekommen, um auch nur ein Pünktchen vom Gesetz wegzunehmen. Also es gab eine ganz große Unsicherheit unter den Christen, unter den Judenchristen, muss man sagen, ob das so überhaupt möglich ist, wie Gott das sieht. Und in dieser Situation gibt Gott Petrus den Auftrag, zu dem Römer Cornelius zu gehen. Das war ein römischer Offizier. kein Jude, kein Gläubiger aus Sicht der damaligen Juden. Und Petrus geht in das Haus von Cornelius, hat mit ihm Tischgemeinschaft, was er gar nicht durfte nach dem Gesetz, isst dort Dinge, die nicht koscher sind, was er dreimal nicht durfte nach dem Gesetz, spricht mit ihnen und dieses ganze Haus von Cornelius entscheidet sich für ein Leben mit Jesus und sie empfangen den Heiligen Geist. Und Petrus sagt sich dann, naja, also wenn die den Heiligen Geist empfangen, dann kann es so ganz falsch nicht gewesen sein, was hier gerade eben passiert ist. Und trotzdem ist es dann so, dass Petrus zurückkommt nach Jerusalem und eigentlich erstmal viele Leute aus der Urgemeinde ganz schön sauer sind. Petrus erstmal ganz offen kritisieren und sagen, wie kannst du sowas machen? Ja, das ist doch gegen das Gesetz, was du gemacht hast. Petrus ist dort Gott gefolgt und ein Ergebnis ist, dass dieser Heilsplan von Gott an diesem, also das war so ein Schritt dazu, dass dieser Heilsplan von Gott eine ganz neue Dimension erfahren hat. Es geht eben nicht nur in Anführungszeichen um die Juden, sondern dieser Heilsplan Gottes betrifft die ganze Welt. Und diese Entscheidung von Petrus hat dazu geführt, dass er eine ganz zentrale Figur drin war, dass dieser Heilsplan Gottes so erweitert worden ist. Und die Urgemeinde in Jerusalem hat sich den Bericht angehört und haben dann auch gesagt, naja, wenn die den Heiligen Geist empfangen haben, kann es so ganz falsch nicht gewesen sein, was du da getan hast. Aber erstmal musste Petrus durch diese Herausforderung durch. Ja, drei Stationen aus dem Leben von Petrus, die für ihn und zum Teil auch für den Heilsplan von Gott eine ganz wichtige Bedeutung hatten. Und es gibt noch drei weitere Dinge, die diese Situationen gemeinsam hatten. Das erste, was sie gemeinsam hatten, war, dass Jesus bzw. dann Gott dort in der Apostelgeschichte Petrus ganz bewusst in eine bestimmte Situation reingestellt hat, in der Petrus die Möglichkeit hatte zu wachsen. Und Gott tut es auch bei uns immer wieder. Gott stellt jeden von uns, der mit Jesus unterwegs ist, immer wieder bewusst in Situationen rein, wo wir die Möglichkeit haben zu wachsen. In diesem Sinn, wie ich es vorher gesagt habe, nicht nur an Wissen zuzunehmen, sondern ja unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, unser Leben zu heiligen, unsere Gaben zu gebrauchen, unseren Charakter zu schärfen, im Glauben zu wachsen. Das ist einfach das, was jeder liebende Vater auch tun würde. Wenn du Kinder hast, du willst, dass deine Kinder gut aufwachsen, dass sie was lernen, dass sie einfach lernen, mit dem Leben klarzukommen. Das wünscht sich jeder Vater und jede Mutter für sein Kind, für ihr Kind. Und der Vater im Himmel ist dort nicht anders. Und deswegen stellt uns Gott immer wieder ganz bewusst in solche Situationen rein. Also das ist das Erste, was alle drei Situationen für Petrus gemeinsam haben. Gott stellt ihn dort in Situationen, an denen Petrus wachsen kann. Die zweite Gemeinsamkeit ist, in allen diesen Situationen muss Petrus eine Entscheidung treffen, ob er sozusagen diese Situation annimmt, ob er sagt, okay, ich lasse mich auf das ein, wo Gott mich hier reingestellt hat. Oder er hätte eben auch sagen können, nö, ich tue das nicht. Jesus sagt, fahr raus. Petrus sagt, nee, sorry, das wird so nichts. Oder Jesus steht am Ufer und Petrus sagt, oh, ich will Jesus lieber gar nicht unter die Augen treten. Gott sagt, geh zu Cornelius, iss unreine Dinge. Und Petrus sagt, naja, das kann ja nicht von Gott gewesen sein, weil im Alten Testament steht doch, ich darf keine unreinen Dinge essen. Also Petrus muss eine Entscheidung treffen. Und dadurch, dass er diese Situation annimmt, dass er bereit ist, diese innere Bereitschaft hat, darin zu wachsen, wächst Petrus auch immer in den nächsten Abschnitt seiner persönlichen Lebensberufung rein. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um diese Frage geht, so naja, was habe ich eigentlich davon, geistlich zu wachsen? Ich meine, dass sich der Vater im Himmel das von mir wünscht, ist, kann alles sein, aber was habe ich eigentlich davon, geistlich zu wachsen? Und wenn ich mir Petrus angucke, dann ist es für mich ziemlich offensichtlich, dass Gott irgendwas in Petrus reingelegt hat, irgendeine Sehnsucht, irgendeine Leidenschaft, bei der es um mehr ging, als einfach nur Fischer zu sein am See Genezareth. Weil wenn es anders wäre, hätte Petrus nicht alles stehen und liegen lassen, um Jesus nachzufolgen. Ich bin sicher, er hätte 1000 gute Gründe gefunden, warum es jetzt irgendwie gerade nicht dran ist. Aber Gott hat irgendwas in ihn reingelegt, was Petrus dort angesprochen hat. Und wir sehen auch im Leben von Petrus hätte das nicht aus eigener Kraft erreichen können. Als Jesus nicht da war, Was ist aus Petrus geworden? Er wurde zum Fischer am See Genezareth. In dieser Situation haben wir ihn ja dort bei Johannes wieder angetroffen, bei dieser zweiten Begegnung, mit der zweiten Situation. Und mit Jesus zusammen, mit dieser Berufung, die Gott in ihn reingelegt hat, wurde er schließlich zum Leiter der Urgemeinde und zum Fels, auf den Jesus seine Gemeinde gebaut hat. Und ich bin überzeugt, Petrus hat seinen Lebensweg, den er da gegangen ist, nicht als Strafe empfunden. Der hat nicht irgendwie am Ende geklagt und hat gesagt, Gott, was hast du mir angetan? Trotz aller Herausforderungen, die er natürlich auch erlebt hat, bin ich sicher, Petrus hätte am Ende nicht tauschen wollen und gesagt, wäre ich doch lieber Fischer am See Genezareth geblieben. Und Gott hat auch in dich was reingelegt, eine Leidenschaft, eine Sehnsucht. Und die ist ganz anders als das, was er in Petrus reingelegt hat. Das ist ganz anders als das, was er in mich reingelegt hat und anders als das, was er in deinen Sitznachbarn reingelegt hat. Was Gott in dich reingelegt hat, das ist deine ganz persönliche, einzigartige Geschichte, die Gott mit dir schreiben will. Das ist buchstäblich die Geschichte, für die du geschaffen bist. Aber der Punkt ist, Gott kann deine Geschichte nur in dem Maße mit dir schreiben, wie es eben auch dem Stand deines Wachstums entspricht. Auch das würde jeder liebende Vater, jede liebende Mutter ganz genauso machen. Stell dir vor, irgendwie du hast eine Firma, irgendwie eine große Firma, und du hast einen Sohn oder eine Tochter, die so den Wunsch hat, ich will in deiner Firma mitarbeiten. Würdest du deiner Tochter oder deinem Sohn die Leitung einer Abteilung übertragen, wenn du ganz genau weißt, der oder die ist noch gar nicht an dem Punkt, das schaffen zu können. Die wird krachen gehen, wenn sie das macht. Nee, das würdest du als liebender Vater oder als liebende Mutter niemals machen. Und genauso wird Gott dich nicht in einen Punkt deiner Berufung führen, wo du innerlich noch gar nicht so weit bist, dass du da überhaupt überleben kannst in dem Ganzen. Also Gott kann deine Geschichte nur in dem Maße mit dir schreiben, in dem es auch dem Stand deines inneren Wachstums entspricht. Also wenn wir die Entscheidung treffen, in Situationen, in denen Gott uns so ein Wachstum ermöglichen will, auch sozusagen mitzuziehen, einfach zu sagen, ich bin innerlich bereit, auch hier wirklich zu wachsen, dazu zu lernen, dann ist es wirklich in unserem eigenen Interesse, weil uns das mehr und mehr an den Punkt bringen wird, an diesen Punkt dieser Leidenschaft, dieser Sehnsucht, dieser Berufung, die Gott in jeden Einzelnen von uns reingelegt hat. Das ist sozusagen das, was du davon hast, wenn du bereit bist, dich mit Gott zusammen auf diesen Lernprozess einzulassen. Und es gibt schließlich noch eine dritte Gemeinsamkeit, die mir auch wichtig ist, vielleicht noch viel mehr, aber das sind die drei, die mir heute wichtig sind. Ich habe diese Situationen auch deswegen ausgewählt, weil es alles drei Situationen sind, die sich für Petrus in dem Moment nicht gut angefühlt haben. Es hat keinen Spaß gemacht. Meine Station Nummer 1, du bist hundemüde und dann kommt so ein vermeintlicher Amateur daher und erklärt dir, wie du deinen Job machen sollst, den du von der Pike auf gelernt hast. Ja, danke. Und dann sollst du was tun, was deinem ganzen Wissen widerspricht, deiner ganzen Erfahrung widerspricht. Also wenn du irgendwo tätig bist, wo du dich auskennst, wo du viel Erfahrung hast, ich wette, du kennst Situationen, wo so Leute auf dich zukommen und dir sagen, ja, ich sag dir mal, wie es eigentlich gehen sollte, obwohl ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe. Gibt ja auch so die schöne Erkenntnis, na, niemand kennt sich besser in Erziehung aus als Leute, die keine Kinder haben. Also das, denke ich, kennen die Eltern unter euch auch. Also das ist echt was, wo du sagst, nee, danke, eigentlich brauchst du solche Situationen nicht. Oder die zweite Station. Petrus musste sich an einem Punkt in seiner Vergangenheit stellen, die für ihn zutiefst mit Scham, mit Schuldgefühl, mit Versagen behaftet war. Und das hat mit Sicherheit echt wehgetan, Jesus in dem Moment unter die Augen zu treten. Und vor allem dann auch noch vor Publikum. Die ganzen Jünger waren ja dabei. Es war ja nicht irgendwie ein diskretes Vier-Augen-unter-Vier-Augen-Gespräch oder so. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz die Ergänzung. Ich habe mich vor kurzem mit jemand unterhalten, nicht hier aus der Gemeinde, aber der gesagt hat, ich bin gerade in einer Lebenssituation und ich schäme mich so, dass ich in diese Lebenssituation reingeraten bin. Und das gibt's Ja, das kann uns allen mal passieren, in solche Situationen zu kommen. Und eine Sache, die auch in dieser Petrus-Geschichte ganz, ganz wichtig ist. Wenn du zu Jesus kommst in solchen Situationen und wirklich mit offenem Herzen sagst, hey, ich weiß, ich habe echt Scheiße gebaut, aber ich will an Jesus dranbleiben. Jesus wird nie sagen, hey, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Jesus wird nie sagen, ich kann nichts mehr mit dir anfangen. Jesus wird dich nicht wegschicken. Jesus wird dir mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Und möglicherweise werden sich auch Dinge ändern auf deinem Lebensweg, je nachdem, was es ist. Aber Gott ist nie an dem Punkt, dass er nichts mehr mit dir anfangen kann oder nichts mehr mit dir anfangen will. Also auch das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte mit dieser Petrus, mit dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Aber jedenfalls, wie gesagt, für unsere heutige Predigt, das war garantiert echt schmerzhaft für Petrus, Jesus in dem Moment unter die Augen zu treten. Das war eine herausfordernde Situation. Und diese dritte Station schließlich, während es beim Fischen darum ging, dass Petrus entgegen all seiner beruflichen Erfahrung gehandelt hat, hat er in dieser dritten Situation mit dem Cornelius gegen alles gehandelt, was seine theologische Prägung war. Die Juden haben zu dem Zeitpunkt seit 2.000-3.000 Jahren diese Gesetze beachtet, die Mose dort von Gott empfangen hat. Das war zutiefst in ihnen angelegt. Petrus ist genauso aufgewachsen als Jude. Da war mit Sicherheit Ekel im Spiel. Wenn du in einer Kultur aufwächst, wo bestimmte Tiere tabu sind, ist es auch ganz oft so. Ja, also stell dir vor, du solltest eine Katze essen. Das ist so der Vergleich. Es ist tabu und mit Sicherheit war Ekel im Spiel. Und vor allem auch war das natürlich für Petrus total absehbar, dass es in der Urgemeinde Leute geben wird, die ihm aufs Dach steigen. Und ich sag mal, das ist gerade, wenn du Leiter bist einer Gemeinde, wird es nicht unbedingt leichter, weil du sagst, hör, ich bin ja hier der Chef, ich sag denen schon, wo es lang geht, sondern im Gegenteil, als Leiter ist es, glaube ich, eher herausfordernd, wenn du weißt, ich mache jetzt was und die halbe Gemeinde fragt sich dann, naja, also sollte der wirklich unser Leiter sein, so mit allem, was da so mit dranhängt. Also auch das war mit Sicherheit für Petrus echt eine unangenehme Situation, auch wenn es ja dann gut ausgegangen ist. Und ich denke auch bei uns, beziehungsweise im Moment, eins ist mir noch wichtig, also genau, ich denke auch bei uns ist es so, dass Gott immer wieder Situationen gebraucht, um uns wachsen zu lassen, die sich erstmal nicht gut anfühlen. Jetzt eins ist mir dabei wichtig, ich sage damit nicht, dass jede Situation, in die uns Gott reinstellt, damit wir wachsen können, sich irgendwie unangenehm anfühlt. Hey, es gibt auch total schöne Situationen. Ich erinnere mich dran, als ich so das allererste Mal gefragt worden bin, kannst du dir vorstellen, einen Hauskreis zu leiten? Da bin ich dran gewachsen, aber hey, klar, da war ich auch stolz und sagte, hey, ist ja cool, irgendwie so, der Gemeindeleiter kann sich das bei mir vorstellen und ja, idealerweise vielleicht kann sich das Gott ja bei mir auch vorstellen und das war eine schöne Situation. Also natürlich gibt's das auch. Also ich will nicht sagen, jede Wachstumssituation tut weh. Und, das ist mir auch ganz wichtig, ich sage nicht, jede Situation, die weh tut, entspricht dem, was Gott für dein Leben will. Manchmal ist es so, dass Menschen an uns schuldig geworden sind, nicht weil Gott es wollte, oder manchmal wissen wir es nicht so genau, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Tina, für die wir vorher gebetet haben, dass es ihr jetzt gerade eben schlecht geht, weil Gott irgendwelche pädagogischen Spielchen vorhat. Also lass es uns auch nicht in der Richtung missverstehen, dass wir sagen, also immer wenn es uns schlecht geht, hat Gott gemacht, dass wir krank werden oder was auch immer. Gar nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, Gott gebraucht immer wieder auch Situationen, die unangenehm sind, damit wir daran wachsen. Ob das ist, dass Gott uns das zumutet, was zu tun, was all unserem Wissen, all unserer Erfahrung widerspricht, oder ob das ist, dass Gott uns was zumutet, was wirklich so unsere theologischen Schubladen sprengt, wo du sagst, nee, eigentlich, ich bin ganz anders geprägt, bin ganz anders gelehrt worden, aber auf einmal kommt Jesus hier mit Sachen um die Ecke, die passen da irgendwie gar nicht mehr rein. Ob das ist, dass du irgendwie riskierst, dich zu blamieren, wenn du tust, wozu Jesus dich ruft, hey, bet mal für deinen Nachbarn, dass er gesund wird und was machst du jetzt, wenn gar nichts passiert? Manchmal ruft dich Jesus dazu, dich Dingern aus deiner Vergangenheit zu stellen, die echt unangenehm sind und sagt, hey, wäre gut, wenn du das mal in Ordnung bringst. Oder es gibt Personen in deinem Leben, die dich echt herausfordern. Ja, Schuljahresanfang, wahrscheinlich kennt jeder von uns Situationen, wo du sagst, ich habe einen Lehrer gehabt, der fordert mich, der hat mich echt herausgefordert. Und ich habe so gerüchteweise gehört, auch Lehrer kennen Situationen, wo sie sagen, ich habe da einen Schüler, der mich echt herausfordert. Und immer wieder stellt Gott solche Menschen in unser Leben, weil er sagt, hey, Eisen schärft sich an Eisen, Charakter schärft sich an Charakter. Ich habe diesen Mensch in dein Leben gestellt, weil du dann wachsen sollst, weil ich will, dass du bestimmte Dinge lernst und verstehst. Und so weiter und so fort. Also Gott gebraucht immer wieder diese Situationen. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, solche Wachstumschancen, nenne ich es mal, zu verpassen. Und ich glaube, zwei wichtige Gründe, warum wir das gern mal verpassen, ist zum einen, weil wir manchmal so eine Prägung haben, fällt mir immer wieder auf, dass wir sagen, ja, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann kann es ja eigentlich auch nicht von Gott sein. Und wenn du in die Bibel reinguckst, stellst du ganz schnell fest, das stimmt so überhaupt gar nicht. Interessanterweise ist es oft so, dass die gesegnetsten Menschen hatten oft ein echt herausforderndes Leben. Ein Freund von mir hat mal so treffend gesagt, wenn du das zur Grundlage nimmst, dann ist so der Wunsch, hey, ich wünsche dir ein gesegnetes Wochenende, eigentlich ziemlich arschig, weil, wie gesagt, gesegnet zu sein ist immer wieder auch echt mit Herausforderungen verbunden. Schau dir mal Josef im Alten Testament an oder ganz viele andere. Aber wie gesagt, wir haben manchmal so eine Prägung zu sagen, ah, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es mit Sicherheit nicht von Gott. Ein anderer Grund, das bemerke ich, beobachte ich auch manchmal so an mir selber, ist, ja, das wird irgendwie ganz gut zusammengefasst durch ein Zitat, das ich sehr mag. Es gibt so eine Reihe von Zitaten, wo ich so sehe, also je älter ich werde, desto mehr finde ich das wieder und wieder bestätigt. Und das Zitat ist folgendes. Wenn du was willst, findest du Wege. Wenn du was nicht willst, findest du Gründe. Und wie gesagt, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es einfach zutiefst wahr. Und wir, gerade wenn wir in solchen Situationen stehen, wo wir einfach merken, hey, das wird jetzt ganz schön unangenehm, sich dieser Situation zu stellen. Da sind wir Menschen Weltmeister drin, uns gute Gründe zu überlegen, warum das jetzt also definitiv nicht dran und nicht richtig ist. Und man kann das wunderbar fromm verbrämen. So weit, dass wir uns auch ganz gut selber davon überzeugen können, hey, das ist jetzt wirklich nicht dran. Ich glaube, das ist so ein weiterer Grund, warum wir immer mal wieder verpassen, was Gott mit uns tun möchte, weil wir tausend gute Gründe in Anführungszeichen finden, warum das jetzt gerade unmöglich dran sein kann, dass wir uns dieser Situation stellen. Und um das einfach auch klar zu sagen, dieser Wunsch, unangenehme Dinge zu vermeiden, das ist was zutiefst Menschliches. Ich verurteile das gar nicht, ich mache mich da nicht drüber lustig oder irgendwas. Ich meine, lasst uns nicht vergessen, dass Jesus selber am Vorabend seiner Kreuzigung gebetet hat, Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus selbst hat sich gewünscht, unangenehme Dinge in seinem Leben zu vermeiden. Also dieser Wunsch, das ist nichts Falsches, nichts Böses. Ich denke, der springende Punkt ist nur, wenn wir solche Situationen verpassen, in die Gott uns reingestellt hat, um zu wachsen, einfach weil wir gar nicht checken, dass Gott uns in so eine Situation, dass es so eine Situation ist, oder wenn wir aus irgendeinem Grund eine Entscheidung treffen, dort zu sagen, nee, ich stelle mich dem gar nicht. So wie meine Mutter halt für sich eine Entscheidung getroffen hat, ich habe keinen Bock, was über Computer zu lernen, und dann saß sie halt in diesem Kurs drin, sie war in der Situation, aber sie hat nicht wirklich was gelernt dort. Also wenn wir solche Chancen verpassen, wenn wir sie ignorieren, dann wird es Auswirkungen haben auf die Geschichte, die Gott mit uns schreiben kann. Und Gott will diese Geschichte mit dir schreiben. Gott sehnt sich so total danach, dass du wirklich in diese Berufung reinwächst, die er für dich hat, weil dafür bist du geschaffen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und es ist das Beste, was all den Menschen passieren kann, die in deinem Umfeld sind. Aber wir müssen wachsen dafür. Ja, ich komme so allmählich zu meinen Schlussgedanken. Du kannst vielleicht auch schon mal die vorwarnen, so in gut 5 Minuten, ne, komme ich so zum Ende. Es ist natürlich die spannende Frage, schön, dass es so wichtig ist zu wachsen und diese Situation zu erkennen. Und so gibt es jetzt irgendwas Praktisches, was uns da auch hilft, das nicht zu verpassen, außer ja, reiß dich halt mal zusammen und stell dich dem Unangenehmen. Ist auch wahr, aber ist jetzt so nicht so hilfreich erstmal. Und da könnte man jetzt ganz, ganz viele Dinge auch nennen. Ich will eigentlich in meiner heutigen Predigt eine Sache vorstellen, die ist eigentlich total simpel, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie wirklich gut ist, um sich in solche Wachstumsprozesse reinnehmen zu lassen, die Gott mit uns gehen möchte. Gute Entscheidungen zu treffen, solche Situationen zu erkennen und gerade vor allem auch dann, wenn es unangenehme Situationen sind. Und der Urheber des Ganzen, das ist ein Pastor aus England, also inzwischen ist er, glaube ich, nicht mehr Pastor, also ist irgendwie in Pension, aber auf alle Fälle ein Engländer, Mike Breen heißt der. Und so das Lebensthema von Mike Breen ist so diese Frage, wie können wir das wirklich schaffen in den Gemeinden, dass wir solche Jüngerschaftsprozesse leben, also dass wir nicht nur Wissen anhäufen, sondern tatsächlich auch mehr und mehr die Dinge umsetzen, die wir ja schon längst wissen. Und er hat dort eine, wie ich finde, echt gute Idee, eine simple Geschichte, wie gesagt, was uns helfen kann, wenn wir zusammenkommen, um miteinander zu beten für diese Anliegen, die wir so haben. Ob das jetzt in der Zweierschaft ist, ob das im Hauskreis ist, im Gebetstreffen oder wo auch immer. Und zwar hat der Mike Breen Folgendes beobachtet und das kennt ihr wahrscheinlich auch. So ganz typischerweise ist ja so eine Gebetsrunde im Hauskreis zum Beispiel so, dass man sagt, irgendwie jeder erzählt nach so der Reihe um, wie geht's mir gerade, was sind so meine Situationen auch, die mich herausfordern. Vielleicht auch Dinge, die mich freuen. Ja, möglicherweise tauscht man sich da nochmal kurz aus. Und dann betet man für diese Sache. Und ich formuliere es mal ein bisschen boshaft. Also eigentlich ist ja in der Regel, das Gebet geht so in die Richtung, Jesus macht, dass diese Herausforderung verschwindet. Ja, wenn zum Beispiel irgendjemand kommt und sagt, ich habe auf Arbeiten Vorgesetzten, mit dem komme ich überhaupt gar nicht klar, dann sagt man, hey, Jesus macht, dass irgendwie, keine Ahnung, ein neuer Vorgesetzter kommt, ein neuer Job kommt, dass sich das Verhältnis bessert, was auch immer, mach, dass diese Herausforderung verschwindet. Und wenn es gut läuft, fassen wir dann vielleicht in der nächsten Woche nochmal nach und sagen, hey, wie ist es denn gegangen, hat sich was verändert? Aber das ist eigentlich so die ganz oft die Art und Weise, wie wir so füreinander beten, in Hauskreisen, in Zweierschaften und so weiter und so fort. Ist auch nicht schlecht oder so, aber Mike Breen macht den Vorschlag, diese Art von Gebetsrunden um drei Aspekte zu ergänzen. Das erste, sagt er, wenn wir uns dort austauschen und du beschreibst die Situation, in der du gerade stehst und warum dich das herausfordert und so, verknüpft es doch auch immer mit dieser Frage, was ist hier gerade momentan mein Wachstumsbereich? Was will Gott gerade möglicherweise tun? Warum fordert mich das so heraus? Ist mal ganz egal, ob das eine Situation ist, die von Gott kommt oder aus anderen Gründen ist. Aber was würde mir in dieser Situation helfen, in meiner Nachfolge von Jesus zu wachsen? Vielleicht, dass ich sage, ja, mir würde helfen, Menschenfurcht abzubauen oder Stolz zu überwinden oder zu sagen, irgendwie mehr Glauben in Gottes Versorgung zu haben oder was auch immer. Also was ist hier in dieser herausfordernden Situation dein Wachstumsfeld? Na, und dann betet man füreinander, das soll ja weiterhin sein und darf man auch gern dafür beten, dass Gott die Herausforderungen wegnimmt. Auch das wünschen wir uns alle, wenn wir sowas erleben. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu, wenn man füreinander dann gebetet hat, vielleicht auch hörend gebetet hat, ist auch immer gut, dann triff eine Entscheidung, wie willst du jetzt weiterhin bis zum nächsten Treffen mit dieser Situation umgehen? Was willst du jetzt sozusagen proaktiv unternehmen, um irgendwie in diese Situation vorwärts zu kommen? Und es ist dabei erstmal gar nicht wichtig, ob das ein großer Schritt ist, ob es ein kleiner Schritt ist. Der Punkt ist, triff eine Entscheidung, um nicht einfach passiv irgendwie dich treiben zu lassen von den Dingen, die du halt mit denen du in deinem Leben zu tun hast, sondern triff eine Entscheidung, irgendwie will ich damit umgehen. Und wenn es nur ist, dass ich sage, ich bleib mal bei dem herausfordernden Vorgesetzten, wenn es nur ist, dass ich sage, hey, ich will den einfach in meiner stillen Zeit in der nächsten Woche einfach segnen, wenn ich für ihn bete. Und ja, ich bete für ihn, ich segne ihn. Das ist eine relativ kleine Sache, aber es ist eine bewusste Entscheidung, mit einer herausfordernden Situation umzugehen. Und dann sage ich einfach im Hauskreis, das ist meine Entscheidung, das will ich tun oder in der Zweierschaft oder wo auch immer. Und dann kommt der dritte Punkt dazu, wenn man das nächste Mal wieder zusammenkommt, dann räumt man den anderen das Recht ein zu sagen, hey, du darfst nachfragen, ob ich es wirklich gemacht habe. Hast du für den gebetet? Hast du, diesen Menschen um Vergebung gebeten, wo du gemerkt hast, das ist es dran oder was auch immer. Und die Idee dabei ist zu sagen, hey, ich meine, es ist ja auch immer ein bisschen peinlich, wenn du sagst, na, ich zum fünften Mal hintereinander komme ich jetzt her und sage, ja, ich habe mir was vorgenommen, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht. Also das hilft einfach, sich selber so ein Stück weit zu disziplinieren und einfach mit Herausforderungen proaktiv umzugehen und das auch wirklich mehr und mehr umzusetzen, wo man einfach erkannt hat, das ist jetzt wirklich dran. Na, und meistens ist es ja so, wenn wir ehrlich sind, in herausfordernden Situationen stehen wir ja ganz oft nicht da und sagen, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich tun sollte, sondern eigentlich haben wir schon immer wieder Ideen, was wir tun könnten, haben wir einfach nicht so richtig Bock drauf, weil es halt unangenehm ist. Und da hilft dieses Dingens. Lasst mich an der Stelle, ich komme jetzt, wie gesagt, setze so langsam zur Landung an, aber ein Disclaimer, der mir da ganz wichtig ist. Ich weiß, dass es Lebenssituationen gibt, die so herausfordernd sind, dass du vollauf damit beschäftigt bist, überhaupt nur deinen Kopf über Wasser zu halten. Und das Letzte, was du jetzt brauchst, ist hier irgendwelche pädagogischen Auswertungen und irgendwie so, brauchst auch niemand, der dir erzählt, dass irgendwie das chinesische Schriftzeichen für Krise das gleiche ist wie für Chance. Und all das musst du alles nicht haben in der Situation. Du versuchst einfach nur, deinen Kopf über Wasser zu halten. Und da will ich einfach sagen, hey, das ist völlig legitim, das ist völlig okay. Hey, Gott kann das sehr gut ertragen, wenn du in der Situation mit ihm schimpfst, wenn du klagst, wenn du sagst, hey, ist mir scheißegal, was du mir beibringen willst. Ich merke einfach nur, ich bin am Ende. Gott hält es aus. Und wenn ich jetzt dieses Dingens vorschlag, also hier dieses von Mike Green, das vorstellst, sage ich gar nicht, hey, das musst du in jeder Situation immer so durchspielen. Aber mein Punkt ist, wenn wir mal ehrlich sind, die allermeisten Herausforderungen, die wir erleben, sind ja nicht von diesem Level, wo du sagst, ey, da geht's jetzt wirklich an die Existenz, da habe ich wirklich das Gefühl, ich ersauf in meiner Lebenssituation, sondern ganz oft sind es halt einfach Situationen, die eben ätzend sind. Und ich denke, durch diesen Vorschlag von Mike Green kann man einfach ganz viel gewinnen, wenn es darum geht, sich auf solche Wachstumsprozesse einzulassen. Allerletzter Punkt, irgendwie ich das allererste Mal gehört habe von Mike Green, dieser Vorschlag, da war ich im Gespräch mit ein paar anderen Leitern aus der Vineyard-Bewegung und wir haben gesagt so, ja, auf dem Papier klingt das irgendwie total schon recht überzeugend, was der da sagt, aber wir wollen das wirklich mal ausprobieren. Also was macht das mit dir, wenn du das mal eine Zeit lang wirklich so durchziehst? Und wir haben uns dann alle 14 Tage auf Skype getroffen, ziemlich früh morgens, weil manche dann auch hinterher weg mussten, und haben dort wirklich uns eine Stunde Zeit genommen und haben das relativ straff durchgezogen. Jeder hat erzählt, das ist gerade meine Situation. Ich glaube, das tut Gott gerade bei mir. Das ist ein Bereich, wo ich dort wirklich wachsen kann und vielleicht auch wachsen sollte. Wir haben gebetet. Das habe ich vor bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal haben die Leute nachgefragt, hast du es gemacht? Ein halbes, dreiviertel Jahr lang haben wir das durchgezogen. Und ich kann euch sagen, das bringt echt was. Es ist ein straffes Konzept, das fühlt sich erstmal so ein bisschen ungewohnt an, wenn man so, na, so freikirchlich wir fließen und lalala gewohnt ist. Aber lasst euch mal drauf ein, vielleicht im Hauskreis oder so oder in der Zweierschaft. Ich fand's echt eine total hilfreiche Sache. Ja, und ich wünsche euch einfach, dass es euch auch hilft, wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo und mehr dort reinzuwachsen, was Jesus an Leidenschaft für euch reingelegt hat, als Segen für euch und einfach als Segen für alle Menschen, die Jesus in euer Umfeld reingestellt hat. Amen.